Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, herzlich willkommen zur 20. Jubiläumsfolge von Nerdcast. Jetzt machen wir das tatsächlich schon 20 Folgen lang. Und als wir das angefangen haben vor 2 Jahren, haben wir gedacht, hey, komplette Schnapsidee, keine Sau interessiert das. Aber wir haben dann sehr schnell gemerkt, doch, es gibt einen Haufen Leute draussen, die die Themen interessieren, die wir hier diskutieren. Wir haben 19 Folgen gehabt zu allen möglichen Themen, Bands, wir haben tolle Gäste gehabt. Und jetzt, in dieser 20. Folge, haben wir uns etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Denn diese Folge, die könnt ihr jetzt hier hören oder auch schauen. Ja, ihr habt richtig gehört, die 20. Folge, die gibt es auch als Videopodcast. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, ja, wo kann ich denn das schauen? Das ist ganz einfach. Geht auf YouTube, gebt ein Nerdcast, Swiss Metal Podcast. Dann sind wir eigentlich schon auf unserem ganz neu erstellten Kanal und dort findet ihr die Folge. Und jetzt ist es so, wir haben 2 super geile Gäste gekriegt für unsere 20. Jubiläumsfolge. Und zwar der Schmier von Destruction und der V.O. Pulver von Gurt, Poltergeist Messiah. Und mit ihnen 2 haben wir ein sehr langes Gespräch geführt über alles Mögliche, was uns interessiert hat, von ihnen zu wissen. Denn beide Bands kennen wir schon sehr lange, auch persönlich. Beide Bands kommen ja schliesslich aus der Region Basel. Destruction als absolute Kultband im Thrash-Metal kommen aus Weil am Rhein, das ist gerade einen an der Grenze zu Basel. Und der VO hat mit seiner allerersten Band Carrion auch auf sich aufmerksam können machen in der Stadt und nachher mit Poltergeist gerade noch zünftig nachlegen können. Ist Basel also allenfalls wirklich eine ganz wichtige Sprungbrettstadt für Metal, für Thrash-Metal, für Speed-Metal, Metal-Allrad? Oder sind das einfach die beiden Bands gewesen, die hier haben können, uns alle imponieren und auch international ihre Erfolge haben? Das finden wir raus mit diesen beiden. Und wie vorher gesagt, es war ein sehr langes Gespräch, es war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Es war ein Gespräch, wo wir sehr viel, auch sehr persönlich erfahren konnten. Und weil es so lang war, haben wir 3 Folgen daraus gemacht. Das, was wir jetzt hier hören, das ist die erste Folge. Die erste Folge, die ist gehostet von unserem Fran. Und er geht ganz, ganz tief graben bei diesen beiden. Es geht viel um die Anfangszeiten von diesen Bands, Destruction, Carrion, Poltergeist. Es geht darum, wie hat das in Basel oder in Weil am Rhein überhaupt können entstehen, so eine Art Musik, die ja komplett neu war für diese Zeit. Es geht viel um unser allerliebsten Plattenladen, Atlantis Records in Basel, wo wir uns alle auch kennengelernt haben, wo Freundschaften fürs Leben entstanden sind, wo die ganze Metal-Szene rumgegangen ist. Also ihr seht, es wird sehr spannend, es wird sehr lustig, es wird sehr informativ, es wird mega geil. Also, vielen Dank euch da draussen für den riesen Support über die letzten 2 Jahre. Wir wünschen euch viel Spass mit dem ersten Teil von unserer 20. Jubiläumsfolge von Nerdcast. Die Soundqualität ist nicht ganz so top-notch, wie ihr es euch sonst vielleicht von uns gewöhnt sind. Das hat damit zu tun, dass wir es in einem Wohnzimmer aufgenommen haben und eben gefilmt haben. Aber egal. Also, der Lieblingsjingle von euch und von uns kommt jetzt. Los geht's, habt Spass.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer sehr speziellen Folge von Nerdcast. Erstens die 20. Folge, zweitens Video, jetzt sehen wir endlich genau, wie hässlich wir alle sind. Drittens beim Leo Weidnauer daheim in diesem unglaublich schönen Haus. Und viertens mit 2 absoluten Legenden aus dem Thrash-Metal, dem V.O. Pulver und dem Mighty Schmier von Destruction bzw. von Poltergeist, Gerd, Messiah, genau. Vielen Dank, dass ihr es hier einmal geschafft habt.
Ja,
sehr gern. Und wir haben das eigentlich schon an Weihnachten machen. Und terminlich hat es dann irgendwie nicht so passt. Jetzt sind wir mittlerweile im Februar. Im grauen, nassen, kalten Februar. Und der Schmier direkt zurück aus Griechenland. Ziemlich gemein, aber gemeiner noch für dich, dass du hier nicht zurückgeschmissen
hast. Ja, ich wäre auch gerne geblieben in Griechenland, aber wir haben die neue Platte jetzt. Ich muss gerade Werbung machen, Interviews die ganze Zeit, deswegen muss ich aus Griechenland direkt zurück.
Okay.
Aber ich wäre gerne geblieben, weil Athen ist immer schön, Wetter war super natürlich.
Keine Show gehabt?
Doch, auch Shows gehabt, ja. Aber okay. War ausverkauft, ja, war super, war gut. Also wird sogar mitunter die beste Shows, die wir je gehabt in Griechenland.
Oh, wow.
War richtig geil.
Okay, wo denn? Welche ist der?
Athen und Thessaloniki.
Ah, okay.
Und Wetter war super. Allerdings, obskurerweise, hat unsere Crew nicht in Thessaloniki landen können, weil es Bodennebel gab. Okay. Und dann müssen wir zurückfliegen und sind ans Boot zum Soundcheck gekommen. Ja. Also auch das gibt es in Griechenland, Bodennebel.
Okay. Jesus Christ, in dem Fall ist es ja gar nicht viel besser gewesen.
Als ja, also das Wetter war schon, also Athen war sehr angenehm, war so 20 Grad, Thessaloniki so 16 oder so.
Ah, okay.
Die Santorini-Beben, die sind in...
Die haben wir nicht mitgekriegt. Die sind weit weg.
Oh. ihr sind die Beben gewesen.
Hast du noch immer nicht gespielt?
Ja, in Zug, zusammen mit Corona, also mit Messiah zusammen.
Oh, ja.
Und wir haben nicht so schönes Wetter gehabt, aber es ist geil. Aber wir können landen. Wir haben mit dem Auto wieder zurückgefahren. Fix offen. Das ist alles super gewesen. Nein, es war ein geiles Konzert.
40 Jahre gut, oder?
Nein, 30.
30? Oh, das müsste ich eigentlich auch noch wissen.
Letztes Jahr war eigentlich das 30-Jährige.
Ist das so?
Ja, 1994 haben wir es zusammen da und die ersten zwei Platten sind 1995 rausgekommen.
Okay.
Und jetzt machen wir einfach im 2025, 30 Jahre die ersten zwei Platten.
Mhm. Und ich nie angefangen worden bin, weil ich etwas
für ja, du hast eh nie Zeit. Ich habe ja gesehen, wenn wir spielen. Jetzt hat sie eben mal zum Beispiel etwas gesehen.
Oder bin ich nicht da. Ich bin wieder Schmier immer.
Ja,
das ist langweilig.
Okay.
Ich kann eh nicht beide Platte am Stück spielen. Deswegen kann ich von jeder Platte 4-5 Songs. Und es gibt schon so einen Block an 10 Songs.
Die kamen im gleichen Jahr raus.
Ja.
Boah. Früher hat man noch geliefert.
Ja,
jedes Jahr eine Platte. Also zwei in einem Jahr ist krass.
Also talking about 30 Jahre oder 40 Jahre.
Jetzt gehen wir 2 Jahre,
ist auch
noch.
Okay. Also meine älteste Erinnerung an Destruction ist ca. 42 Jahre alt. Ich würde sagen 83 oder 84. Wir hatten ein Ritual gehabt, irgendwie nach der Schule gehen wir ins Atlantis Records. Und dann ab und zu sind ihr dort zu dritt vor dem Atlantis Records abgegangen.
Und immer wenn wir... Oder was?
also wenn man die Sentence of Death EP anschaut, das Cover, ihr sind eins zu eins, also wirklich walking...
Du bist in Originali in Basel verhaftet worden.
Ah, ja.
Mit den Patronengurt, die man in Basel gekauft hat. Im Cobra.
Genau. Okay.
Im Cobra haben wir die Patronengurt immer gekauft. Und mit denen sind wir dann verhaftet worden in Basel, weil wir Waffe tragen.
Wahnsinn. Also talk about Doppelmoral,
dann,
oder?
Dann waren wir noch nicht volljährig. Und dann musst du mit der Älteren die Patronengurt wieder abholen.
Okay.
Und die Polizei dann später.
Von dem her liegt unsere Reaktion, die wir jeweils hatten. Wir sind so den Klosterberg drauf gekommen und sehen schon von weitem, oh, Destruction sind da. Ich glaube, wir gehen zuerst noch in City Disc.
Nein.
Und jetzt wegen dem 42 Jahre später, Frage an dich, ist die richtige Reaktion gewesen? Oder hätten wir uns an euch vorbeidrücken
können? Also, wir hätten uns gefreut, wenn wir Metalheads treffen, weil es war immer so, dass man sich ausgetauscht hat im Atlantis. Was ist rausgekommen, was ist geil, was hast du gehört? Mm. Und da war noch der Pierre,
wo dort
Expertise immer geht.
Mega, ja.
Aber auch so war immer cool, dann so zu hören, was ist rausgekommen, was hast du schon angehört?
Mm-hmm.
Weil man hat ja immer nach dem Plattecover kauft eigentlich, ne? Und deswegen alles anhören, ich nicht können, was kam, und dann war die Meinung vom anderen auch so schon wichtig halt. Ne?
Genau. Ich meine, wir sind 14, 15 und kein Geld. Und so Pierre hat mir also X-Tapes aufgenommen von Sachen, die ich mir nicht auch leisten konnte.
Das ist ja praktisch...
Yeah. Ja.
Das ist praktisch
also Early Streaming oder so.
Ein Bootleg im Laden, wo der Laden nicht schadet, wenn das der Bernie gewusst hat.
Er hat auch viele Demos überspielt. Also ein Steph-Demo, Legacy-Demo.
Ja, okay, damals war eher als Tape-Trading auch noch.
Und dann so Live-Aufnahmen.
Also ich weiss noch genau, wie dann Sentence of Death rausgekommen ist und das ganze Schaufenster ist voll Plastik.
Wir haben als Demo damals in Atlantis Records verkauft.
Ah ja, genau. Und ist denn das eher der Pierre gewesen, oder der Bernie, wo ich supportet oder beide, die
ich supportet dann schon, also, ja, ja. Der Pierre hat, ja, hat uns dann so mit ins Spiel gebracht. Hat der, ja, Bernie erzählt, ja, die Jungs bringen jetzt eine Platte raus und so.
Ja. Ja.
Und dann haben sie uns supportet, das war schon geil.
Halt. Ah, okay.
Weil das war die erste Platte und dann immer Platteladen und der Platteladen überhaupt auch halt.
Okay.
Ja. War schon stolz halt.
Ja, ja, genau.
In, also, Lörrach, in Lörrach bei uns oder in Weil gab es ja. Es gab schon
Musik
so. Es gab so Plattenladen, aber die haben halt nichts gehabt halt. Und die haben sich dann auch unsere Platten geholt damals. Das war zu undergroundig halt.
Mhm. Und sonst andere Plattenläden? Freiburg?
Freiburg gab es schon welche, ja. Aber das war Lovit. Damals mit 17 noch kein Auto und so.
Ja.
Naja.
Genau.
Wir müssen dann später schon nach Freiburg auch. Aber wir müssen halt den Platten kaufen immer nach Basel.
Okay. Also,
wir haben unser ganzes Geld in Basel ausgegeben, im Cobra und im,
im Atlantis Records. Ja. Im Cobra der Patronengürtel und im Atlantis
Records. Ja, Lederjacke, Niedergürtel, alles Cobra.
Genau.
Ja,
ja, ja, genau. Aber den fast verhaftet.
Ja, das ist legendär.
Und Wandpisser.
Wir haben gegen Wandpinkel, genau, und haben uns verhaftet. Und dann den Patronengürtel abgenommen.
Wahnsinn. Absolut. Eine coole Story. Ja. Also, ich meine, der Grund, wieso wir euch beide hier haben, ist, dass ihr euch ja fast aus diesen Tagen kennt. Habt ihr euch im Atlantis Records kennengelernt?
Das ist eine gute Frage.
Also,
das ist eine
große Frage.
Ja. Atlantis, und wir haben dann auch im Bäumlihof geprobt, wo ihr auch geprobt habt.
Ja, also ich weiß, wir haben uns irgendwie getroffen und haben gesagt, wir haben auch eine Band und so. Ja, irgendwie.
Das war einfach Carrying, da haben wir gerade das Thema im Dies verkauft. Und, und wir haben dann im Bäumlihof einen Proberaum gekriegt. Dann hat es geheißen, Destruction-Proben auch hier. Aber wir haben in einem anderen Gebäude unten im Probe. Wir sind dann einmal zu euch rüber. Wie haben sie geheißen? Hidden Crystal verbieten.
Hidden Crystal?
Ja, genau.
Ja, genau. Wir waren neben dran, ja.
Ja, aber ich glaube, wirklich zuerst mal kennengelernt haben wir es mit Eis. Da sind wir auch in voller Montur da gestanden.
Ja, ja.
Ich habe den Grieder auch kennengelernt.
Mhm.
Und dann also, das sind die Jungs von Destruction.
Ah, ja.
So, Destruction, ja, Band von da hin. Dann hat er gerade Platte führen geholt, Sentence of Death. Und ich so, boah, die sind genau gleich.
Ja, eben, aber eins. Also,
wir hatten damals natürlich auch lange Haare und Lederjacke, aber kenne ich noch nie den Goethe und alles.
Yeah.
Auch noch nicht so schöne Frisuren.
Also, walk it like you talk it.
Ja,
also, irgendwie
bei euch ist so. Ich meine, die erste Sodom an.
Also, wir sind damals nach Hannover gefahren zu SPV Records, zum Plattenvertrag unterschrieben. Und dann hat der Chef zu uns gesagt, wir brauchen mehr Fotos von euch, mehr Fotos, wir müssen sofort Fotos machen. Und wir so, was will er denn so? Eure Musik ist mir scheißegal. Ihr seht geil aus. Und so. Und wir so, was erzählt er denn halt, oder?
Und, wir sehen auf zu.
Ja. Aber so war es tatsächlich.
Aber ist denn die Stimmung damals so gewesen, so quasi, ah, oh, geil, ihr macht auch diesen Sound, ihr seid automatisch Freunde?
Auf jeden Fall.
Oder hat man sich so ein bisschen beschnuppert? Nee,
war jetzt geil, weil du warst so der Aussätzige, weil alle haben so Hard Rock gespielt oder Heavy Metal maximal und wir haben halt Krach gemacht, das war neu halt. Und die normale Bands sind also runtergelügt auf uns. So,
okay.
Sie können gerade mal ihre Instrumente halten und schauen wir mal, was das wird halt. Und deswegen war das schon cool, so andere Bands zu treffen, die auch so härtere Sound gemacht haben.
Ja, okay. Also, und dann ist man zusammen an ein Konzert gegangen oder hat man zusammen gejampt? Also, wenn
später schon, am Anfang noch nicht, aber später dann schon, ja.
Ja, aber eben später haben wir dann wirklich, sind wir zusammen an Gigs, haben gegenseitig miteinander gepennt, sind immer an Partys gegangen.
Also, wir sind damals, weil in Basel war ja die Poster-Szene so, ne? Basel war so eine Mötley-Crüe-Hochburg und alle mit solchen Haaren.
Und das war aber erst später gewesen.
Und wir, das war schon die Zeit. Das war die Zeit. Das war, weil Mötley-Crüe war damals Iron Maiden-Vorprogramm auch in Basel und so. Und ja, aber wir sind immer nach Zürich gefahren am See und am Flughafen waren so die Metal-Discos.
Genau.
Und da haben wir dann auch so die Frost drauf, oder damals noch Hellhammer sogar, ja.
Mhm. In Zürich?
Ja, in Zürich.
Okay.
Ja. Und dann sind wir eigentlich fast jedes Wochenende, wenn was war, sind wir nach Zürich gefahren.
Ah ja.
Wenn sie uns auch einmal an der Grenze abpassen, dann sind sie nicht in die Schweiz fahren, weil sie gesagt haben, Mindestmenge an Geld, um in die Schweiz reinzukommen, ist 200 Franken. Ja.
Ohne Scheiß.
Und wir hatten 20 Schuss in der Tasche gehabt für ein paar Bier halt. Und dann haben sie uns nicht reingelassen.
Ja.
Ja. Oder ganz geile Story ist auch mit Sentence of Death damals. Sind wir ganz stolz ins Atlantis Records gefahren und hat irgendwie so 5 Sentence of Death unterm Arm und wollte ihn. Und dann haben sie uns an der Grenze angehalten und haben gesagt, ja, das ist ja Schmuggel, ihr könnt nicht. und dann haben wir gesagt, ja, aber es sind noch 5 Platten und wir wollen sie so in befreundete Plattelade bringen und so. Nee, das geht nicht. So. Haben sie, wenn wir umdreht, sind wir über die andere Grenze gefahren, haben sie schon auf uns gewartet.
Nein!
Ah, sind ihr die mit der Platte? Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Damals war die Grenze noch hardcore. Wie oft sie uns rausgenommen haben damals auch und halt auch auf Droge durchsucht haben und alles. Und wenn die, wir haben ja gar nicht gekifft und nichts damals. Das war, wir haben nur mal ein Bier getrunken.
Genau, und du erkennst sie an 72 Patronen gehört.
Aber ich habe nie in Basel gespielt zu dieser Zeit.
Jetzt nein, wir haben auch nie in Bütschow gespielt, weil die Szene waren ja mir. Mir waren die einzigen Metalheads, die es geht. Mhm. Also praktisch Destruction und das Umfeld, so also zäh, 20 Nase, das war die Szene. Also wenn wir ein Konzert gemacht hätten, wäre ja nur mir Kuchen und die Freunde. Also gar niemand sozusagen.
Also ich meine, das Unglaubliche ist dann einfach auch die ganze Zeit gewesen. Die Jungs sind aus Weil am Rhein. Holy shit. Weil am Rhein hat 30'000 Einwohner, aber gefühlt irgendwie ein Drittel von dem oder so. Also irgendwie ist es oft absolut wahnsinnig, dass eine Band aus Weil am Rhein so schnell so durch die Decke gegangen ist.
Ja, es war aber früh, ne? Wir waren früh immer die Erste. Yeah. Und also, er hat uns alle ausgelacht, aber uns war das scheißegal. Halt. Wir haben gesagt, ey, fuck off und wir werden das machen. Und wenn ihr dann auch so eine andere Mitglieder hatte, die wollte auch so Heavy Metal spielen und wir haben dann so die voll rein drescht und dann sind die Ausstiege alle halt. Ne? Und sagen, ey, das ist uns viel zu hart so, oder?
Yeah.
Ja.
Genau. Also eben, ich meine, es ist extrem natürlich die Guts, die ihr hatten, das zu machen. Aber hat er da irgendwie denn, also ist es nicht trotzdem überraschend gewesen, wie schnell das du
also das war mega oder? Überraschend, klar. Ja. Also das war, wir haben erst ein paar Absagen gekriegt auch für die Plattenfirma. Ja. Weißt du, genau, Noise Records, ganz cool, die hat geschrieben, wir signen keine Punkbands.
Ja. Okay.
Und da waren wir ganz schön sauer. Aber dann kam halt SBV ins Spiel mit dem Typ, der gesagt hat, ja, ihr seid geil aus, ich signe euch sofort und so. Und wir waren damals auch eigentlich für die erste Band des Steamhammer halt, ja. Und dadurch, dass es halt so neu war und so hart, hätte es super verkauft. Und ich weiß noch, die erste Platte war so Test, um zu schauen, verkauft es, so ein Mini-Album. Mhm. Und dann war das Mini-Album 2 Wochen draus, kam Anruf von der Plattenfirma, wir machen mehr, das Ding läuft wie Sau und so. Ja. Und wir so, oh wow und so. Ja. Aber wir haben damals auch das Demo 1000 Mal verkauft. Wow. So, unglaublich, ja.
Okay.
Also so,
einfach ihr über Mailorder?
Nur Mailorder, okay. Nur verschickt. Alles nur Tape-Trading. Yeah. Viele haben auch einfach nur ausduscht und so halt. Nicht wie neue Slayer-Demos, neue Metallica-Demos, Hyrax, Agent Steel haben wir gekriegt damals, alles aus USA.
Yeah.
Und dafür haben wir unsere Dinger verschickt.
Okay.
Und Tommy, unser Ex-Trommler, hat das alles gemacht. Der war damals so der Tape-Trader Nummer 1. Und so sind die Sachen entstanden damals, so die auch die Connection. Ganze Connections halt.
Ja. Hat an dir das auch gespielt?
Von Poltergeist noch, von den ersten 2 Demos, habe ich glaube 2000 Stück selber kopiert, verschickt in der ganzen Welt. Yeah. Also mehr als ich heutzutage CDs verkaufe, ist schlimm. Yeah. Ja,
aber früher hast du mal so auf die Antworten warten, erstmal, ob sie es geil finden, ob sie zurückschreiben. Jetzt im Internet ist alles schneller.
Yeah, genau.
So, schickst raus, passiert nichts, 2 Wochen später haben wir noch keine Antwort. Ja.
Okay.
Und dann irgendwann kam halt dann die ersten Briefe, hey, den geil und so.
Carrion-Demo auch irgendwie verschickt. An alle Platten, die ich hatte, hinten drauf geschaut, Plattenfirma, die Adresse aufgeschrieben, alle geschickt. Dann haben wir gewartet und nach ein paar Wochen damals noch Telefon im Gang, weißt du? So.
Von den Älteren, oder?
Hast du einen Deutschen am Telefon? Ich verstehe nicht. Hast du irgendeinen vom Mausoleum dran gesehen? Ja, wir haben noch eine Demo gehört, wir wollen euch sein und so.
Okay. Und warum hat er denn kein Mausoleum gemacht?
Der hat dann gesagt, wir müssen zuerst auf Holland irgendwie fahren, zu ihm ins Büro und dann das besprechen. Und dann einen Tag später hat er von Gamma
reden gesagt
und hat gefunden, ich hab schon einen Deal.
Hey, nicht schlimm, weil Gamma oder Mausoleum beides Abzocker.
Beides Abzocker. Ist das nicht
nur Economico?
Ist das auch Gamma?
Ja, auch Gamma, ja, genau. Tyrant Pace und so. Ja.
Und der Peter Garatoni, der der Chef gesagt hat, ist mittlerweile der Chef von der GEMA.
Yes, Gott! Ist nicht dein Ernst?
Doch. Ich habe das herausgefunden, wo High Roller unsere Carrion-Platte
noch rausgebracht hat. Oh mein Gott. Ja, aber das ist ja allgemein.
Hey, boah, hast du das Recht für die Platte? Die habe ich mit Peter Garatoni. Und ich sage, aber der Vertrag, den ich dann unterschrieben habe, der ist nicht gültig, weil ich bin 15 war und meine Mutter hat nicht mehr unterschrieben.
Meine Mutter hat damals meinen Plattvertrag unterschrieben.
Mit Patronen gut.
Wir haben damals schon, sind wir gelinkt worden, haben nie einen Rappen gesehen. Und, ich habe das von Peter Garatoni gesagt, ja, das sagt mir mal bei dem. Also viel Spaß, der ist jetzt Chef bei der GEMA.
Oh. Ja, aber da wird eigentlich alles klar. Ne? Ja, wird alles klar. Also und die größten Gauner kommen am weitesten, sieht man es bei Elon Musk auch. Ne? Ja, unfassbar.
Ja, unfassbar. Also kann man sagen, brutal solidarische Szene, wirklich irgendwie absolut eingeschweißt und von Übersee dann auch schon Reaktionen.
Ja, das war nicht ganz geil halt. Ja, die ersten Amis dann so Tape-Trading mit Hyrax zum Beispiel eben und so. Ja. Das war schon cool.
Ja.
Weil denn denkt, dass es in Amerika auch Fans gibt plötzlich halt. Das war wow.
Genau. Und dann natürlich schon Support von Early Slayer, oder? Ist natürlich auch irgendwie ein Wahnsinnsmoment. Wann war das?
Es war Halloween 85.
Ah, ja. Genau.
Ja, die Tour war, auf der Tour haben wir mega viel gelernt halt, weil die waren so ein bisschen älter. Mhm. Die konnten eigentlich schon gut spielen. Dave Lombardo war damals schon unfassbar gut halt, ja. Mhm. Und der mal viel gelernt halt auch. Uns erstmal unter den Tisch gesoffen und so. Und dann
gerade mal das Verhältnis klarstellen.
Genau. Und das war ganz schlimm, weil mein Berlin Hotelzimmer zerstört. Mir kam ein Tourmanager am nächsten Tag. Also ich verdiene nicht auf der Tour nichts, weil eure Gage wurde das für die Hotel Zerstörung drauf. Ja. Und wir so, okay. Aber der hat einmal viel gelernt, der Tour war nämlich mega alt.
Ja, yeah. Aber das hat in dem Sinne nichts mit einem Tape-Trading zu tun gehabt, das ist auf der
Buchplatte. Nee, das kam über unser damaliger noch nicht Manager, der später Manager wurde, Rainer Hensel. Mhm. Der hat so eine Konzertagentur in Bayern und der hat die Slayer-Tour veranstaltet. Mhm. Und der war wiederum irgendwie auf uns aufmerksam geworden und hat uns dann später dann gesigned als Management. Mhm. Und der hat später dann auch Management für Motorhead gemacht und so. Deswegen haben wir ganz offen Motorhead-Tour in der 80er.
Okay. Okay. Aber wo wir Slayer zum ersten Mal getroffen haben, haben die schon euch kennt? Haben die gewusst, um was es geht? Oder?
Ja, weiß ich nicht. Also, es gibt so ein ganz berühmtes Foto, wo Tom Araya da sitzt mit Infernal Overkill in der Hand und das Plattencover so anlügt.
Ja.
Das war so das erste, wo ich so ausgesehen habe, dass die uns wirklich kennen können. Wo das Foto entstanden ist, weiß ich nicht.
Genau.
Ich glaube, die haben uns damals auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Das waren Amis, die waren älter. Ich habe gesagt, schau mal, was die Buben machen da.
Bist du Fan gewesen?
Ja, schon auf jeden Fall. Ja. Natürlich, die erste Slayer war Meilenstein halt, ja.
Eigentlich die Einflüsse haben die wahrscheinlich etwa die gleichen.
Ja, also die erste. Die Slayer kam raus. Während unser erstes Demo rauskam, das war gleichzeitig. Also, die Slayer kam raus und wir drehen die um und dann ist hinten drauf Antichrist und Tormentor. Und wir haben auch zwei Songs gerade, die Antichrist und Tormentor. Dann haben wir gesagt, uns glaubt doch jetzt keiner, dass wir das jetzt für Slayer geklaut haben.
Ja, genau.
Aber unser Demo war damals schon fertig, haben wir damals schon ausgelegt auch. Ja. Und also, es ist schon auch bewiesen, dass es eigentlich gleichzeitig entstanden ist, komischerweise. Und da gab es auch noch Wasp mit Tormentor damals. Ne? Es gab halt so ein paar Songtitel, die waren dann mitgeschnitten Brot. Twitter hieß der Tormentor damals, genau.
Also, was ich irgendwie wirklich cool finde, ist, dass ja eigentlich Destruction auch gelten als eine Thrashband, die auch politische Texte haben. Was ich eigentlich immer total cool gefunden habe, sind Heavy, also es hat nicht viel gegeben, aber ich habe zum Beispiel Trust in den 70er, 80er eine mega coole Band gefunden, weil sie in dem Sinne nicht eine Punkband war, sondern trotzdem so politisch.
Genau.
Ich habe nie ganz verstanden, warum die Kombination nicht öfter vorgekommen ist.
Also bei den Thrashbands, dann spürt er schon, ja. Yeah. Weil die Thrashbands sind ja auch so von Punk in Einfluss gesehen. Ne?
Yeah.
Und wir haben am Anfang auch schon so Evil-Texte geschrieben und haben dann wahrscheinlich gemerkt, total Sackgasse. Halt, dann haben wir Curse the Gods geschrieben und das war so der Door Opener, also ein Song, der darüber praktisch diskutiert wurde, halt, dass Religion eigentlich was Schlechtes ist, halt, ja. Und dass viele Religionskriege entstanden sind und so wieder. Und das war für uns so zum ersten Mal so, wow, das ist die Richtung, wo wir anwenden, halt, so ein bisschen am Zahn der Zeit und so ein bisschen Gesellschaft kritisieren auch, weil wir waren so die Aussätzigen, wir waren so die Outsider, wir haben uns so nirgends zugehörig gefühlt halt, ja, weil es war alles so, bei uns alles zu poppig und zu normal.
Mhm.
Und ich glaube, so dieses sozialkritische kam bei Eternal Devastation zum ersten Mal 1986, glaube ich. Mhm. Davor war schon so alles so Evil und Satan und
okay.
Böse sein war wichtig. Einfach A-Ecke halt am Anfang, so gegen, mhm. gegen Gesellschaft. Aber genau. dann haben wir irgendwann gemerkt, gegen Gesellschaft geht es viel besser, wenn man so richtige Themen anschneidet halt. Mhm. Ja. Und da war Curse of Gods halt so der erste sozialkritische und Live in Our Sense, der mhm. sozialkritische Song, genau.
Ja, ja, genau.
Hat es da gerade Reaktionen gegeben dann von irgendwelchen
Kreisen? Damals gab es noch kein Internet, das ja, war schwierig halt. Aber,
das hat gar nicht die Präsenz gefunden quasi.
Ja, nee, nee, das wurde, kam dann erst später dann so nach dem Motto, oh, haben ja eure Texte geändert und yeah. was ist los? Und, mhm. und dann haben wir gesagt, ja, wir möchten halt mal über was schreiben, was mehr... Also ja, also
ich kann
macht,
mich
halt.
Schon an gewisse Interviews erinnern, wo auf das eingegangen wurde. Ich glaube, mit Curse the Gods und eben auch Live Without Sense.
Aber erst ein bisschen später dann.
Ja, ja, ja. Logisch, nicht mm. was geschrieben ist.
Ja, ja. mm.
Aber ist denn das quasi so etwas gewesen, was sonst eher von Punkbands besetzt worden ist? Oder hat denn das ein bisschen schwul gemacht? Haben Thrash-Metal-Bands?
Ja, Nuclear Assault auch zum Beispiel.
Ja, Assault. Ja, ja. Ich meine, das war die okay. Zeit, Kalter Krieg. Du hast nie gewusst, mhm. drückt jetzt irgendein Idiot auf einen roten Knopf.
Und genau, genau. Ganz kalte Krieg.
Das hat sich dann ja. schon niedergeschlagen in den Text ja. von einer Haufen Bands. Also
genau.
bei mir auch, wo wir dann aus Carrie und Poltergeist gemacht haben, haben wir eben auch aufgehört mit einem Satans-Text, weil es eben ein Sackgass war.
Okay.
Wie viel man kannst genau. Darüber singen, wie es
ja, geil ist. Wir waren ja auch 16 damals. Ja. Und dann ist es so, genau. das hat man halt noch so ein bisschen naive Texte ja. und man hat auch erstmal kein Englisch können.
Ja, also, das
Schulenglische war ja sehr beschränkt halt und dann ja. hat man dann Englisch gelernt und dann auch bessere Texte geschrieben oder halt. Ja. Wobei uns das so ein bisschen, was soll ich sagen, negativ angehaftet worden ist, dass man halt das plötzlich nicht mehr so. Wir so evil sind halt, weil es war ja. halt schon cool auch halt. Ne?
Ja, es ist ja auch ein E-Mail, das vermarktet worden ist für Destruction, ist ja das
ja, also
Image gesehen.
Und, die ja. ganzen Black Metal Bands der 90er und 2000er ja. sind alles so, die erste Sodom, die erste Destruction, die erste Venoms sind so Kultschiebe für die halt. Ne?
Also wenn wir jetzt wieder Sandwich aus politischen Heavy Metal Bands machen, würde ich sagen, die eine, die Brotschieben ist Trust, die hintere ist Rage Against the Machine und in der Mitte war Destruction der Schinken, könntest du mit dem leben?
Ja, gerne, ja, gerne, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
okay.
Es ist, ja, also, ich sage halt immer, sozialkritische Texte sind ein Problem, und zwar, Leute kriegen halt das vorgehalten, was gerade passiert. Und das ist eigentlich in der Unterhaltungsbranche auch ein Problem, weil Leute möchten eigentlich abgelenkt werden, ja. Deswegen sind die ganzen Bands so über Rainbows und über Drache singen halt im Moment aber so populär halt.
Yeah.
Weil es ist im Moment halt passiert viel. Und deswegen ist halt Ablenkung eigentlich auch gefragt halt, ja.
Punk hat natürlich schon einen grossen Einfluss gehabt damals. Mm. Auch bei Slayer, das,
ja,
wenn sie jetzt nicht in den Text am Anfang...
Aber wird, Musik auf jeden Fall, ja.
Musik auf jeden Fall. Und auch bei uns, also ich meine, Discharge Exploiters hat man halt auch irgendwie auch gelost, weil es ist hart und schnell. Und
Genau.
Und man hat ja Punks kennt und dann hat man sich gedacht, ja.
Das die Motivation, überhaupt so Musik zu machen, weil, ich meine, wow. Speed Metal, Thrash Metal hat man vielleicht am Anfang gar noch nicht so gesagt.
Aber es gab die erste Bands dann so...
Das war ja 83,
Fest ging's los. Fest is the Shark, 82. Ja. Breaker war davor schon, auch schon.
Ja,
auch schon.
Stimmt, ja.
Und dann gab es halt die erste englische Bands, Jaguar, Raven und da kam Exciter auch ganz früh.
Ja. Ja.
Und die haben dann so zum ersten Mal gezeigt, dass es halt gut, wir haben immer früher gesagt, warum ist immer nur der erste Song auf jeder Seite von der Schallplatte schnell? Ja. Also sagen wir, der erste war immer der schnellste und dann ging es wieder normal und dann haben wir gesagt, wir müssen eine Platte machen, wo alle Songs schnell sind.
Ja.
Und dann kam Exciter und mir so, oh.
Ah, genau.
Also Exciter
war... Das war die Initialzündung. Vor Exciter war keiner so schnell und so hart.
So konsequent auch,
ja. Also, ganz genau.
Venom, also die erste
Venom war zu punkig halt. Das war nicht so Metal-lastig halt. Das war, also die erste Venom war mir noch zu punkig. Als Black Metal kam, habe ich auch gesagt, okay, Venom hat sich gemacht, geil. Und dann habe ich irgendwann auch die erste besser gefunden, aber die erste habe ich noch gesagt so.
Ah, ja.
Fällt mir nicht so.
Okay.
Da war Exciter war damals. So.
Immer noch so?
Also ich finde immer die erste nicht so gut wie die zweite. Okay. Also Black Metal ist ein Masterpiece. Halt,
ja.
Aber ich sage, da kam halt, wir haben gute Songs gehabt und halt auch so ein neuer, frischer Sound halt. Ja.
Und dann Metallica.
Und dann Metallica Kill 'Em All halt. Ja, genau.
Damals hast du noch einen Auflegen mit dem Kopf.
Ja, genau. Ich
zum Verkäufer. Du, die läuft auf 45. Also, nein, die läuft auf 45. Weißt du, schnell kann doch kein Mensch spielen.
So ist es mir gegangen, als ich zum ersten Mal Rush gehört habe. Ich sagte, kannst du bitte auf 33 stellen? Ja, genau. Also was ist eure Erklärung, dass irgendwie Deutschland und Nordwestschweiz, stellen wir jetzt mal dazu, irgendwie so wichtig geworden ist für Thrash Metal? Also irgendwie das, was in den 70er Jahren Krautrock für die Deutschland war, ist irgendwie wie Thrash Metal.
Also für uns war es als Ausbrecher so aus dem konservativen Leben halt. Mhm. Ja, die Ecke war... Die war eingeschlafen, die war konservativ wie Sau, die war katholisch.
Ja. Ja.
Und deswegen kam auch so bei mir ist ganz früh, sind alle gestorben, Oma, Opa, Vater, alle tot. Ja. Und ich so, fuck die Kirche, was für ein Quatsch halt. Ja. Und so ist es dann halt cool. Ne? Und das Konservative halt, dann ist unsere Jahre dann wachsen lassen. Dann hieß es, komm mal zum Friseur die ganze Zeit und so. Und scheiß Hippie und dann warst du auch noch der Punk irgendwann. Und dann hast du halt irgendwie angefangen halt auch so, du wolltest dann einfach so ausbrechen halt aus dem Ganzen.
Jetzt wurde mal angespuckt worden von einer alten Frau.
Ah ja? Okay, aber das war ein Trophäe, gewesen, oder?
Das hat es damals nicht gegeben unter dem Adolf.
Ah ja.
Das habe ich oft erlebt.
Genau. Aber auf irgendwie im YouTube ist bei einem von den Kommentaren gesagt, dass Sodom the hardest, Creator the thrashiest, Destruction the technicians. Wie viel Prog ist in eurem Thrash Metal drin?
Also der Mike hat schon sehr früh viel geübt damals. Ne? Der war so am Anfang der musikalische Leiter und der hat uns so ein bisschen mitgezogen am Anfang, weil der hat jeden Tag stundenlang Gitarre gespielt halt. Und als wir dann so im Proberaum waren, haben wir dann ihn immer angesprochen, so verrücktere Riffs geschrieben halt, ja. Und er hat so die erste, so diese ganze Hammer-On-Riffs und so, die hat das auch geklaut so von
Whiplash.
Nee, das war später. Von Jaguar zum Beispiel.
Ja.
Die erste Jaguar hat ganz viel so Pull-Note, also Pull-Off-Note. Ja. Und das so ist dann auch Best Invasion entstanden halt und so. Aber wir haben ja damals auch ganz viel geprobt halt. So. Ich habe damals dann so meine Fußballkarriere an den Nagel gehängt, weil wir so viel geprobt haben auch. Weil wir ständig im Programm waren und neue Songs geschrieben haben. Wir haben damals das nicht geschafft, was er gemacht hat. Zwei Platten in einem Jahr, aber halt. aber die erste Schiebe, die Sentence of Death, die kam Ende 84 und dann 85 haben wir auch sofort, Mitte 85 sofort Infernal Overkill. Also da war schon Zug drauf halt damals.
Ist einfach zu viel los gewesen.
Ja, damals hieß es jedes Jahr Platte. Das war damals, das stand so im Plattenvertrag. Ne? Heutzutage undenkbar eigentlich. Ja. Aber früher war das normal.
Aber jetzt eben direkt Prog-Einflüsse, also irgendwie.
Also ich denke, wir haben dann irgendwann unsere Prog-Phase gehabt, wo man dann halt als Musiker immer besser wurde und dann den Prog entdeckt haben halt. Dann haben wir alle Rush gehört und solche Sachen halt. Ne? Das war, dass der Mike ist dann auch irgendwann abdriftet. Und dann haben wir ja auch so unsere musikalische Differenz gekriegt, weil die andere wollte voll Prog machen dann. Und ich habe gesagt, hey Jungs, das klingt nämlich nach Destruction. Scheißegal, das ist geil und so. Und, ja. Und wenn du halt dann so Anfang 20 bist und als Musiker besser wirst, dann willst du dich entfalten.
Willst du halt zeigen, ja.
Und dann rechnest du aber nicht damit, dass die Fans dann vielleicht nicht mitziehen halt, ja.
Das wäre quasi Release von Magani in Extrem und dann...
Genau. Release von Magani und dann halt nur die Nachfolgeleute halt Crackbrain. Da haben wir dann Demos gemacht, die waren so progressiv, dass unser Manager den Kopf geschüttelt hat und gesagt, für mich auch und ich auch. Und dann haben wir alle Songs nochmal umgeschrieben im Studio damals. Und das ist dann Platte geworden, die ich immer noch relativ brockig für Destruction schiebe halt. Yeah. Yeah. Also viel halt 6/4 und 7/8 und so halt.
Aber mega Erfolg in Amerika gesehen, oder?
Willis von Agony. Willis von Agony war für viele Death Metal Bands so Vorbild halt. Ne?
Ja, genau. Ja. Also Prog Death Metal
Bands. Und auch Jazz-Drama gehabt. Der Olli ist ja vom Jazz.
Der Olli kam aus dem Jazz, genau. Ja.
Also Jazz Fusion so.
Ja, der hat richtig Jazz.
Richtig Jazz, Bebop gemacht.
Der hat dann praktisch Metal erst über uns gelernt hat.
Ah, ja, genau.
Weil er war praktisch so der einzige Trommler, den wir kennen, der richtig gut war. Und ich sagte, hey, komm, suche Schlagzeug. Und er so, oh, also Metal kann ich gar nicht und so. Wir haben ihm zwei die Bassdrum gekauft und dann hat er angefangen, den Bassdrum üben. Und da er gut war, hat er dann schnell. Aber dann hat er halt später dann wieder angefangen mit dem Jazz halt, ne? Weil wurde eigentlich erst ein riesen Beatles-Fan halt, aber, aber er war halt damals auch einfach gut und wollte zeigen, was er kann halt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das hat dann so das Band so ein bisschen vom Weg abgebracht.
Hey, ich komme zum Ende von meinem Teil, weil wir teilen uns heute ein bisschen auf. Und so, lieber Philipp kann noch auch übernehmen. Ich habe irgendwie mal einfach eine Liste zusammengestellt von Bands, die ihr gesupportet habt. Ich lese sie jetzt mal oben
ab. Ja, das ist ja,
und was mega cool.
Das ist interessant, ja.
Was halt mega cool
ist. Was dazu sagen, oder wie? Oder?
Es wäre einfach mega cool, wenn du könntest sagen, mit denen hat es am meisten Spass gemacht und mit denen war es am allerschlimmsten. Also
Modell,
ich sage jetzt.
Modell.
Am schlimmsten.
Nein,
am geilsten. Also ich sag's jetzt mal. He? Venom, Slayer, Creator, Sodom, Celtic Frost, Motorhead, King Diamond, Voivod, Exodus, Testament, Overkill, Death Angel, Possessed, Sacred Reich, The Cro-Mags, Tankard, Flotsam and Jetsam, Artillery, Rage, Coronal, Assassin, Candlemass, Prong, Accuser, Iron Angel, Wolfsbane und Girl School.
Und Slayer.
Slayer ist nicht drauf. Nee. Jesus. Doch, habe ich gesagt.
Ja,
ja habe ich gesagt.
Also
King Diamond
hast du vergessen. Also, King Diamond. King Diamond war die Motorhead-Tour. Also, ja. Am geilsten, was ich mit Motorhead. Weil die waren fair, die waren nett, die haben es gut behandelt. Und es war halt geil, die Shows teilweise in Madrid vor 5000 Nase gespielt und so. Das war unfassbar.
Was war das für eine Phase vom Motorhead?
Das war Eat the Rich, Rock'n'Roll-Phase.
Ja.
Wo sie mit zwei Gitarren dann und so.
Ja.
Und da haben wir ganz viele Shows mit ihnen gespielt und das war immer mega geil. Da haben wir auch viel. Ja, auch Stadthalle, genau. Ja. Und die schlimmsten Shows, wo wir auch zweimal von der Tour gegangen sind, die erste Tour war geil, Hello Waits mit Slayer. Und dann haben wir bei Rain in Blood, genau, Malice war auf der Tour, die sind aber abgesprungen. Und keiner wusste, warum Malice eine Tour verlassen. Dann haben sie uns angerufen, hey, können die Malice ersetzen auf der Rain in Blood Tour? Und wir so, geil, Slayer nochmal, wunderbar, super. Und dann sind wir angekommen und dann haben Slayer einen Tourmanager gehabt, der hieß Bobby Schneider. Und der war Tourmanager von Metallica auch. Und es war so das größte amerikanische Arschloch, was du dir vorstellen kannst. Erzählst du, er war die Vias Rodi. Der hat uns angeschrien. Wir sind erstmal gucken, so, der, wir sind heim, wir sind Destruction, muss man unsere Backline anstellen. Shut the fuck up! I'm talking, you shut the fuck up! Und wir so, ja, aber unsere Backline, shut up, don't you fucking listen to me, I talk, you shut up! Und ich so, okay. Und so ging es dann wieder.
Okay.
Und dann haben sie uns während der Show die Mikrofone von den Speaker weg.
Wir haben Soundcheck schon. Wir haben Soundcheck gemacht und dann ist der Bobby Schneider zu der ganzen Crew angefunden. Kann ich. Dann haben sie auf die Feder abgezogen, sind gegessen. Mhm. Und ich auf der Bühne, hallo? Und dann tut sie mir, hey, komm mal schauen, was ist los? Und ich so, ja, die sind alle abgehauen, der Bobby Schneider hat sie heimgeschickt. Und dann während der Show auch noch.
Während der Show haben sie uns dann Mikrofone für den Marschus weggenommen. Ja. Und unser Soundmann hat gesagt, ey, ich habe keine Gitarre gehabt, die ganze Show nicht.
Ach,
und dann haben wir nach der Show gesagt, fuck off, lassen wir uns nicht gefallen, wir gehen. Weil wir haben damals auch Reputation gehabt, wir waren, ne,
irgendwie, ich kann mich erinnern, wie der Backstage auseinandergenommen
hat. Wir haben richtig randaliert dann Backstage noch. Und dann sind wir von der Tour gegangen, weil ich gesagt habe, das lassen wir uns nicht gefallen halt. Ich glaube, dass die Band gar nichts mitgekriegt hätte vorhalten. Ne? Slayer war gar nicht da, die waren im Hotel.
Die
hat
sich gar nicht interessiert.
Hätte nicht interessiert halt. Ne?
Die sind wie isoliert gesehen worden.
Ja. Und dann, Achtung, gibt es noch eine Ergänzung zu dem. Justice for All Tour, Metallica. Jason Newsted habe ich eingeladen, habe Backstage-Pass gehabt und habe Jason gesagt, bring mir ein Shirt mit und so. Und dann habe ich ihm Destruction-Shirts gebracht. Komm Backstage, rein, will im Backstage reinlaufen, hinter der Halle, mindestens 300 Fans auf Metallica gewartet, hinter der Halle. Ich komme rein, hey, geil und so. Und dann kommt der Bobby Schneider wieder. Und er sieht mich und er sofort, not this guy! Und dann kommt Security, eine links, eine rechts, ja. die Tür geht auf, alle Fans denken, Metallica kommt und ich komme mit zwei Securities an. Die begleiten mich raus, schmeißen mich aus dem Backstage. Und aber in dem Moment sind Metallica gerade gekommen und Jason hat mich dann gesehen und gesagt, ey, ist mir. Und dann durfte ich wieder reinkommen. Halt, ne?
Oh, meine Güte. Und aber du hast eigentlich nie erfahren, warum, oder?
Bobby Schneider war einfach ein Arschloch. Also damals haben diese amerikanischen Tourmanager, die haben dich rund gemacht halt. Wir haben später mit Chromax tourt, den auch so Typ K. Den haben wir aber dann so, weil die Tour war 2,5 Monate. Oh. 2 Wochen hat er uns angeschrien und so eine 3. Woche haben wir dann zurückgeschrien und irgendwann sind wir Freunde geworden. Und am Schluss war es eine geile, super geile Tour.
Ich hätte es doch genügt.
Ah, ja. Yeah. Mit Celtic Frosty auf Tour und nachher haben wir euch aufgelöst.
Also, das war so, die Celtic Frosty Tour war nicht legendär, weil die sind auspfiffen worden teilweise. Ne? Mhm. In England auf der berühmten Cold Leg Tour, wo sie sich halt geschminkt haben. Und Fans waren damals halt sauer. Und es gab schon wirklich auch...
Das war die Tour, die wir gemacht
haben. Ja, die, für uns war die Tour super, weil die Fans haben uns abgefeiert. Aber bei Celtic Frost ging es dann teilweise auch, ging die Time auch. Ja. War die Tour? Gibt es auch wieder davor, ja. Und,
wo man ins Publikum sieht.
Und genau, ja. Weil das Publikum halb gar nicht während der Show. Ja, ja.
Ach, wirklich so?
Ja, ja, ja. Es wurde immer weniger.
Yeah.
Und es war eine harte Tour für Celtic Frost, weil ja, der Tom hat damals diese Amerikanerin Kyrode und hat nur eine L.A. Guns gehört. Mhm. Und hat L.A. Guns Shirt AK die ganze Zeit und hat halt dann den Glamrock entdeckt plötzlich und hat halt zu viel Glamrock into Celtic Frost gebracht. Ja, was ich noch höre, das nehme ich gern. Was jeder hat halt in seiner Jugend solche Fehler gemacht, das passiert. Ne? Aber unsere Auflösung kam eigentlich durch die ganzen Demos, die Prog-Rock-Demos, die wir gemacht haben, wo ich gesagt habe, hey, ich kann doch nicht singen drauf, das ist nur noch 6/8 und 5/4 und Gitarre ist nur noch wuli, 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 wuli und keine Harmonie mehr, nichts. Ja? Und dann haben wir uns halt gestritten und irgendwann habe ich dann auch so resigniert und dann haben wir uns im Studio praktisch nochmal so in der Horka und dann haben wir das Studio überzogen. Wir waren damals in München, so ein ganz teures Unionstudio hieß es da.
Guy Beatmeat,
der Motorhead-Produzent. Im Studio, wo Queen schon war und so. Und
irgendwann, Musicland oder was?
Nein, nicht. Union hieß das. Aber es war halt so ein teures Studio und irgendwann war kein Geld mehr da. Und dann sind wir heim und dann haben die anderen mich rausgeworfen. Ja, das funktioniert mit dir auch nicht so.
Du bist gekickt worden.
Ich bin gekickt worden, ja. Und es war so ganz übel, halt so, ey, wenn man redet und dann sind sie cool und gesagt, du bist raus. Und ich so, was? Ich bin eine Band, so. Ja, aber 3 gegen 1. Demokratie. Und damals war man, ich war damals, man war zwar 18, 19, ja, sowas, 20 maximal. Man war das 89 und ich bin 66 geboren, aber Ende 67, 22 war ich dann, ja, okay. Aber ich war halt jung und ich habe dann gesagt, fuck off und so, okay. Also, man hat auch gar nicht geredet und man war zu jung zum Reden, zu naiv zum Reden. Und dadurch gab es dann auch gar keine Kommunikation halt. Ne? Mhm. Aber im Nachhinein sind die anderen irgendwann entschuldigt, halt, so 20 Jahre später. Aber es bringt dann auch nichts mehr.
Tag nachdem haben ich und der Grieder ein Telefon gekriegt. Ich bin gefragt, ob ich will Bass spielen. Und
auf keinen Fall, Bass spielen!
Nein, an dem oben haben sie gedacht, Scheiße, ja, Destruction schon eine Nummer. Könnte ich mir so überlegen. Haben gesagt, ich brauche Bedenkzeit. Und dann das Telefon abgehängt und im Grieder angerufen. Also, hey, ich habe jetzt auch gerade das Telefon gekriegt. Und ich sehe, machst du es? Und dann so, ich glaube schon, doch, ich mache es. Und dann gesagt, ich muss einmal drüber schlafen. Am nächsten Tag habe ich angerufen und gesagt, Grieder, egal was du machst, ich kann nicht plötzlich Bass spielen und meine eigene Band Poltergeist ist gerade im Lauf gut angelaufen.
Mhm. Aber es ist nicht darum gegangen, am Schmier die Stange zu halten?
Ja, du...
Sei ehrlich!
Oh, Fangfrage!
Ja, was soll ich sagen? Ich meine, schlussendlich damals, es ist nicht gelaufen mit keiner Band. Und die Chance zu haben, in so einer Band ist, aber als Bassist. Am Grieder gesagt, hey, look, wenn du da einsteigen easy und ich kann einen anderen Sänger suchen. Und so. Und ich habe gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch mit Poltergeist und ich helfe ihnen einfach. Was war denn auch die Idee, gewesen, dass sie den Artillery-Sänger haben? Sie, glaub, noch?
Ja, dann haben sie sogar, haben sie sogar Geld geschickt und du hast eine IQ.
Auch eine Variante.
Ja, das war die Tour mit Sodom, die ich machen sollte. Und dann hat der Typ von Jerry's Kuh soll. Und der ist aber dann echt tatsächlich, haben sie ihm irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Mark geschickt Von der Tour hat gesagt, ich will vorher Geld sehen.
Ja. Aber ein Tag war nicht cool. Was ist bei der Destruction?
Nee. Ein Tag, oder?
Eine Nacht?
Eine Nacht.
Am nächsten Tag habe ich angelegt und gesagt, nein, ich kann es nicht machen.
Sorry. Ich habe eine
Show zusammen gehabt, Poltergeist und Destruction.
Ja, doch. Rockfabrik zum Beispiel damals. Ja.
Keine angeschweißte Haken.
Kehl oder Ludwigsburg?
Ludwigsburg. Oder
Kehl. Du hast noch Haar verloren auf der Bühne, oder?
Ja, ich habe so angeschweißte Haken.
Ja, genau.
Die Lampen, die jetzt kommen, dass ich den scheiß Liebe gelöst habe, dass ich besser so Haarfetzen ins Publikum
fliege. Mit deinen Extensions, das ist wirklich legendär.
Legendär, das hat ganz Basis mitgelegt.
Aber der Grieder ist doch dann irgendwann, jedenfalls ist er gelistet als Ex-Sänger von
dieser Platte.
Er hat
ja
auch eine Platte gemacht.
Er hat eine Platte gesungen, genau, weil die hatten praktisch einen Sänger gehabt. Und war noch der von Assassin irgendwie auf der Liste.
Gonello.
Gonello, der hat aber dann Demo gesungen, das fand ich nicht gut. Und dann haben sie die Grieder genommen, weil...
So. Also ist das Gast quasi dann, kann man sagen, ist ein Gastauftritt gewesen?
Ja.
Ja, er ist ja auch nicht auf der Platte auf dem Bild drauf.
Genau, ja.
Also jetzt geht's schon okay, du hast einfach
wirklich... Ich habe kein einziges Konzert. Die Grieder hat eigentlich an unserem Jubiläum, am Baden im Blut, hat er eigentlich zum ersten Mal, live ein Destruction-Song singen, den er damals ich gesungen hat. Ah, und dann ist der Sturm gekommen und alles ist abgesagt worden.
Ja. Schon nicht lange her, gell?
Das war vor 2 Jahren, ja.
Ich habe im Proberaum gesehen, dort habe ich es mitgekriegt.
Stimmt, im Proberaum haben wir dann gesehen. Ja, genau.
Okay, hey, das war's gesehen mit dem Teil 1 von der Trilogie von unserer 20. Jubiläumsfolge von Nerdcast. Hey, wie ihr gehört habt oder auch gesehen habt, da gibt es einiges zu erzählen und da kommt noch viel mehr. Also, hey, bleibt dran, die nächste Folge in ein paar Wochen auf allen üblichen Kanälen oder auf YouTube für einmal auf Video. Ciao zusammen, bleibt gesund, bleibt rockig.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.